Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Herzlich willkommen bei Welt im Ohr, eine Radiosendung und ein Podcast des Teams Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit des ÖAD im Rahmen von APEAR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm. Unser heutiges Thema ist die Dekolonisierung des Wissens. Mein Name ist Anna Geiger und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Es gibt noch so viel zu verlernen. Mit diesem postkolonialen Gedanken möchten wir in das heutige Thema der Dekolonisierung des Wissens starten. Was genau heißt das? Und ist es überhaupt möglich, unser Wissen zu verändern und es neu zu ordnen? Unser eigenes Wissen zu reflektieren ist etwas ganz anderes als die gewohnte kritische Haltung, die wir schnell anderen entgegenbringen. Heute richten wir den Blick auf uns selbst und den Strukturen, in denen wir in Europa und Österreich leben und lernen. Es ist sicherlich nicht ganz einfach zu verlernen. Und es braucht bestimmt wieder einmal mehr als nur die eine Perspektive auf bisherige normierte Wissensformen. Wir brauchen anderes Wissen und andere Geschichten. Wie Geschichten erzählt werden, wer sie erzählt und wann, wie viele Geschichten erzählt werden, das alles hat etwas mit Macht zu tun. So drückt es die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie in ihrer Rede »The Danger of a Single Story« aus. Es geht um die Macht, den Beginn und das Ende einer Geschichte auszuwählen. Die Macht, Wissen über jemanden zu vermitteln. Dies geschieht in Europa mit dem Glauben eines Vorrechts auf Wissen allzu oft. Wir sollten uns fragen, wessen Geschichten wir kennen und wo die Ursprünge unserer Wissensbestände eigentlich liegen. Wenn sich die Kolonialgeschichte durch unsere Institutionen und Erzählungen zieht, müssen wir uns die Frage stellen, welche Spuren sie auch in unseren Köpfen bis heute hinterlässt. Mit vielen Fragen wendet sich Mayada heute an Doktorin Gabriele Slesak und Lisa Taki. Und wir sind auf Ihre Antworten und Vorschläge gespannt.
Sehr herzlich willkommen, Lisa Taki und Gabriele Slesak, zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Ich begrüße euch hier heute im Studio. Wir nehmen zu einem Thema auf, das sich mit Dekolonisierung von Wissen oder auch Rassismen im Bücherregal, wie ihr es auch in einem Artikel genannt habt, befasst. Näher dazu in den nächsten 50 Minuten. Zunächst aber möchte ich euch bitten, euch vorzustellen. Lisa, magst du beginnen?
Vielen Dank einmal für die Einladung. Mein Name ist Lisa Taki und ich studiere Afrikawissenschaften im Master an der Universität Wien. Ich bin zudem noch Studienvertretung bei den Afrikawissenschaften und Studienassistenz für die AG gegen Rassismus, die sich im Verlauf des letzten Sommersemesters bei uns am Institut gegründet hat, und auch Studienassistenz von Martina Kopf.
Ja, Gabriele Slesak.
Ich möchte mich sehr gerne bedanken, freue mich über die Einladung, besonders auch die Einladung, über dieses Thema eine Radiosendung zu machen und dass ich daran teilnehmen kann und besonders auch, dass ich das gemeinsam mit der Lisa machen kann. Mein Name ist Gabi Slesak, ich bin auch Afrikawissenschaftlerin. Ich kenne die Lisa aus einem Seminar und haben gemeinsam gearbeitet. Ich unterrichte am Institut einerseits soziolinguistische Vorlesungen, Seminare, Proseminare. Dann habe ich in den letzten Jahren Seminare, eigentlich drei Seminare in Folge geleitet, die das Thema Dekolonialisierung von Wissen, aber im Speziellen eigentlich die Rolle von Bibliotheken aufgegriffen hat. Und das waren jeweils Seminare, in denen wir mit sehr engagierten Studierenden eine tolle koloniale Spurensuche in öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken durchgeführt haben.
Das ist das Thema unserer Sendung. Ich freue mich auch nochmal, dass ihr da seid, dass ihr Zeit gefunden habt. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dir, Gabi. Du bist ja auch die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit in der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Sprechen wir also über diesen Begriff,
Dekolonisierung von Wissen und, wie wir schon gesagt haben, Rassismen im Bücherregal, so nennt ihr es auch sehr anschaulich, auch für jene Personen, die sich zwar oft in Büchereien tummeln, wie zum Beispiel mich oder viele andere, auch Studierende etc., die sich aber möglicherweise wenig oder noch nie Gedanken darüber gemacht haben, was das eigentlich bedeutet, hier auf Spurensuche von Rassismen und auch Kolonialismen zu gehen, warum das auch so wichtig ist. Warum setzt ihr euch damit auseinander?
Lisa. Dekolonisierung bezeichnet ja nicht nur unter Anführungszeichen den offiziellen Abzug von den europäischen Kolonialmächten aus ihren Kolonialgebieten, sondern vielmehr in Bezug auf Wissen. Es geht um eben Machtsymmetrien aufzeigen, globale Ungleichheiten, die sich immer noch fortsetzen auf ganz verschiedenen Ebenen. Und eine Ebene ist eben auch das Wissen. Und Wissen ist nicht neutral. Wissen steht nicht in einem luftleeren Raum, sondern Wissen passiert immer von einer Position aus. Wissen kann so gesehen nie objektiv sein, sondern steht ja immer eine Person dahinter, die deklariert, dieses Wissen ist jetzt objektiv, obwohl es ja dann eigentlich subjektiv ist. Wie zum Beispiel eben, wenn Kolonialbeamte Wissen sammeln über ein bestimmtes Gebiet, dann schreiben sie ja für die Kolonialmacht und da ist immer eine gewisse Intention dahinter und eben nicht neutral.
Gabi. Und die Intention, um da gleich fortzusetzen, die Intention war ja auch rassistisch zu bewerten und abzuwerten und hier eine Differenzierung einzuführen, die sozusagen auch die Herrschaft legitimiert. Auch legitimiert, Menschen einen Anspruch abzusprechen. Und das vor dem Hintergrund sozusagen einer Überlegenheit, aber nicht nur einer Überlegenheit, auch eines besseren Wissens und einer diesen Modernitätsgedanken sozusagen auch auszuüben. Ja, also dadurch sind Menschen in eine bestimmte Kategorie eingeteilt worden, die sie als klar unterprivilegiert eingestuft hat und auch ihnen gewisse Fähigkeiten, die Menschen, die wir alle teilen, ihnen abgesprochen worden sind. Und das Interessante ist eben bei allen diesen Ansätzen von Dekolonialisierung ist eben genau diese Fortdauer von diesen Denkmustern, von Ungleichheit, einer Legitimierung von Ungerechtigkeit, sozialer Ungerechtigkeit in verschiedensten Bereichen, diese aufzugreifen und dem nachzugehen und hier auch eine fundierte Auseinandersetzung mit Rassismen und diesen rassistischen Kategorien, die da eingeführt worden sind, auch ständig eigentlich mitzudenken. Das ist wirklich für uns alle eine Auseinandersetzung, die wir lernen müssen, oder? Und weil es zu viele Jahrzehnte als eine Selbstverständlichkeit angesehen worden ist und diese Machtverhältnisse als gegeben angenommen worden sind und wir uns dessen nicht bewusst sind, und da sage ich bewusst wir, weil das ist dieses Wir hier wirklich allgemein gilt, das Bewusstsein darüber, dass das konstruierte Verhältnisse sind und auch konstruierte Kategorien, nach denen bewertet wird.
Mhm. Ja, wir werden uns die Kategorien oder eure Spurensuche noch einmal genauer anschauen anhand von Beispielen. Vielleicht noch eine kurze Frage dazu. Für euch relevant war jetzt aber der Kontext der internationalen Entwicklung, der Entwicklungspolitik und somit auch die C3-Bibliothek als Ausgangsort dieser Arbeit, zumindest hier in Wien, hier in Österreich. Die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik hat einen großen Bestand zu eben diesen speziellen Themen, alles was mit internationaler Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit zusammenhängt. Also in Bezug auf Fortdauer bzw. auch Bestand und Spurensuche und so weiter, gleich im Anschluss dann die Frage, nämlich an welchen Orten also eure Arbeit spielt. Ist das jetzt die C3 gewesen, ausgehend davon, und wie setzt sich das dann weiter fort?
Ja, fange ich da kurz an zuerst, nur um das in einen guten Rahmen zu setzen. Danke, Mayada, ja, für den Hinweis. Die ÖFSE, in der ich auch arbeite, wie du eingangs erwähnt hast, leitet gemeinsam mit noch zwei anderen Einrichtungen, der Frauensolidarität und Baobab, eine entwicklungspolitische Bibliothek, die C3-Bibliothek. Und diese ist, wie auch verschiedene Disziplinen, wie die Afrika-Wissenschaften, also unsere Disziplin, in der wir sozialisiert sind, sozusagen wissenschaftlich sozialisiert waren, aber auch natürlich die Kultur- und Sozialanthropologie genauso, sind Disziplinen, die ihren Ausgang in einem kolonialen Kontext genommen haben. Und das heißt, wir haben in der Entwicklungspolitik natürlich inhärent koloniale Spuren. Im Falle der C3-Bibliothek wirkt sich das so aus, dass wir Bestände haben, die aus der Kolonialzeit stammen, aus der Kolonialzeit, in der Missionare tätig waren, in denen Kolonialbeamte, wie du gesagt hast, Lisa, tätig waren, dokumentiert haben, Wissen aufgebaut haben, aber eben auch Entwicklungshelfer und Helferinnen nicht nur ihre Projekte durchgeführt haben oder konzipiert haben, sondern alles auch mit Dokumentationen und ihren theoretischen Abhandlungen versehen haben. Das heißt, das ist klar, dass dieser Bestand in unserer Bibliothek vorhanden ist. Im Besonderen wirkt sich das bei der C3-Bibliothek eigentlich dadurch aus, dass wir Schenkungen bekommen haben. Ja. Und die Frage ist natürlich, welche Aufgabe hat jetzt eine Bibliothek, die in Österreich die größte ist zu diesem entwicklungspolitischen Bestand, welche Aufgabe entsteht aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung in Bezug auf den Umgang, in Bezug auf Bildungsaktivitäten, aber auch eben in Bezug auf die eigene Reflexion. Und das Interessante ist in meinem Fall beide Bereiche, wo ich arbeite, also das gilt für die C3-Bibliothek, aber das gilt genauso natürlich auch für das Institut für Afrikawissenschaften. Da kann die Lisa auch was jetzt dazu sagen, weil das ist auch eine Entwicklung am Institut, dass diese Reflexion viel, viel stärker ins Bewusstsein gerückt ist in letzter Zeit. Mhm.
Also kurz einmal, ich habe persönlich nicht so stark mit der C3-Bibliothek gearbeitet, halt vor allem am Institut, und da ist das Thema Dekolonisierung und Rassismus eben gerade auch in dem vergangenen Jahr einfach stärker thematisiert worden und im Jahr davor, also einerseits 2020 durch diese starken Proteste, ist es einfach mehr in den Mittelpunkt geraten, aber auch letztes Semester wurde eben Rassismus am Institut auch stärker thematisiert aufgrund dessen, eben wie die Gabi schon auch gesagt hat, es geht um Kontinuitäten und Kolonialismus ist nur, wenn wir sagen, er hört auf, er besteht ja trotzdem noch weiter in Strukturen, die was sich fortsetzen, und wir müssen uns eben diesen Strukturen bewusst sein, dass die Afrikawissenschaften nicht einfach so entstanden ist, sondern auch aus einem kolonialen Kontext kommt.
Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, Proteste, reden wir von Black Lives Matter?
Oder? Ja, genau. Also ich rede eben in dem Fall von Black Lives Matter vor allem und eben auch konkret an unserem Institut hat es im vergangenen Sommersemester auch eine Kritik gegeben an einer Lehrperson zum Sprachgebrauch und dadurch ist es auch am Institut einfach stärker ins Zentrum gerückt und auch wichtig, weil eben immer mehr Studierende das auch hinterfragen, jetzt das Institut, die Universität, auf welchen Strukturen die aufbaut, da die Strukturen ja auch weiß geprägt sind. Einerseits natürlich, wir leben in Europa. Europa ist vor allem weiß, aber auch nicht nur. Und das muss auch betont werden. Und dass es da auch eine Vielfalt gibt und eben das Thema wie Rassismus für alle wichtig sind, muss überall thematisiert werden und nicht nur von jenen, die davon betroffen sind.
Vielleicht noch ganz kurz, dass man sich vorstellen kann, im Sprachgebrauch, also ausgehend aus dem Fall, aus der Kritik an der Lehrperson, was genau war die Kritik? Ging es da wieder mal ums N-Wort oder?
Ja, wie man an dem Beispiel sieht, keine alte Geschichte, weil es ja immer wieder vorkommt und eben das N-Wort wurde gesagt, um einen geschichtlichen Kontext so darzustellen, wie er zu dem Zeitpunkt war, wo das N-Wort verwendet worden ist. Die Problematik ist nur, wenn sich Menschen verletzt davon fühlen, angegriffen davon fühlen, warum muss ich das reproduzieren? Wieso kann ich nicht einfach N-Wort sagen? Und dadurch auch meine eigene Position als Lehrperson, aber auch als Wissenschaftlerin klarstellen, dass ich nicht dieses Wort verwenden möchte und eben nicht reproduzieren möchte.
Mhm. Diesbezüglich haben wir auch aktuell, vielleicht in unserem Kontext interessant, in Bezug auf Kontinuitäten, Reproduktion, aber auch Kritik im Bereich Wissen, Literatur, die Frankfurter Buchmesse, eine wieder aufflammende Diskussion, ob hier zum Beispiel rechte Verlage vertreten sein dürfen oder nicht. Auch hier die Argumentation einer Tradition oder aus Tradition heraus. Augenscheinlich, es ist natürlich auch eine ökonomische Geschichte. Die Folge davon war, dass einige wichtige Schriftstellerinnen abgesagt haben und hier diese internationale, eigentlich renommierte Frankfurter Buchmesse boykottieren. Und auch hier wieder das Argument der Meinungsfreiheit zum Beispiel. Das heißt, wir haben es mit wirklich sehr hartnäckigen Argumentationen zu tun, die weiterhin gebraucht werden, um Verschiedenstes in Bezug auf Rassismus, Rassismen aufrechtzuerhalten. Aber das war jetzt ein Ausflug in eine aktuelle, sehr wichtige Debatte, die hier auch nach wie vor ungelöst ist.
Aber es ist vielleicht schon ganz gut zeigt, ist auch, einerseits natürlich, die Argumentationslinien bleiben gleich. Ja? Also diese Argumente hatten wir bereits in den 60er, 70er Jahren in der Museumsdebatte. Genau diese Argumentationen werden immer wieder auch bemüht. Und es ist eben die Aufgabe, insbesondere von Einrichtungen wie dem Institut für Afrikawissenschaften oder einer entwicklungspolitischen Einrichtung wie der ÖFSE, diese Kontinuitäten aufzuzeigen, um das auch besser sichtbar zu machen. Einerseits natürlich Kontinuitäten, die strukturell bedingt sind, so wie du es auch angesprochen hast, Lisa. Also wie das Arbeiten mit KollegInnen bedeutet auch, dass wir uns damit auseinandersetzen, mit wem arbeiten wir zusammen, wer ist kontinuierlich ausgeschlossen in unserer Forschung, wer ist kontinuierlich von Diskursen ausgeschlossen aufgrund von strukturellen Gegebenheiten, die wir vielleicht hinterfragen, ja, aber wir uns gar nicht dazu kommen, beziehungsweise uns nicht selbst dazu bringen, dass wir diese Kontinuitäten in den Strukturen verändern, weil die hängen natürlich mit Finanzierungssystemen zusammen, in der Wissenschaft ganz, ganz stark natürlich auch, wie wird Wissen aufbereitet, wer sind die großen Institutionen, die Gatekeeping-Funktionen haben, was ist wissenschaftliches Wissen, das zugänglich wird und das ist gerade im Bereich der Bibliotheken eine sehr, sehr wichtige Debatte, weil eigentlich durch große Verlage, durch große Firmen die ureigenste Aufgabe von einer Bibliothek, das Aufbereiten von Wissen, aber auch das Selektieren von Wissen und bewusst Bedarf der Gesellschaft oder der Nutzerinnen, sich zu orientieren und hier auch möglichst unterschiedliche Stimmen sichtbar zu machen oder aufzunehmen in diesen ganzen Kanon. Das ist wirklich etwas, was eine große Herausforderung ist, ja, aber es ist ungemein wichtig, weil die Tendenz geht eigentlich immer stärker davon weg. Also am Institut für Afrikawissenschaften gibt es ganz viel Kooperation zwischen Forscherinnen, zwischen Expertinnen, WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern, Universitäten mit Angehörigen des Instituts. Aber eigentlich ist die Aufgabe auch, das so sichtbar zu machen oder auch dafür zu sorgen, dass das nicht nur bilateral bleibt oder dem Institut bewusst ist, sondern dass es vielleicht an der Universität Wien stärker bemerkt wird, den kritischen Zugang ja auch zu unterstützen, Möglichkeiten der Auseinandersetzung, Foren zu ermöglichen. Die Institutsgruppe zum Beispiel ist ein ganz, ganz wichtiger Raum für Debatte.
Das heißt, die Bewusstseinsbildungsarbeit geht ja weiter. Zum C3 muss man erwähnen, das beinhaltet ja auch Lernmaterialien für globales Lernen. Das heißt ja hier auch für sehr junges Publikum. Vielleicht können wir im Anschluss noch einige Links auch angeben oder sagen, wo ihr auch eben diese weiterführende Bildungsbewusstseinsarbeit nicht nur im Rahmen von Akademie geleistet habt. für die interessierten Hörerinnen und Hörer. Zurück zur Spurensuche, Lisa. Da würde ich gern wissen, wie hast du das gemacht? Wie hast du das mit deinen Kolleginnen und Kollegen gemacht? Wie habt ihr euch auf Spurensuche begeben? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist dieser antirassistische, dekoloniale Blick, wenn man nach Stichwort sucht in den Bibliotheken und in Bücherregalen, in Büchern stöbert? Wie kann man sich das vorstellen?
Vielleicht kurz nochmal, weil du von der Frankfurter Buchmesse gesprochen hast, finde es ganz wichtig auch zu sagen, Rassismus ist keine Meinung. Man muss antirassistisch sein, weil man kann nicht neutral zu Rassismus stehen. Da geht es um die Diskriminierung von Menschen aufgrund von Vorstellungen, die ja nicht auf irgendwelchen Tatsachen beruhen, sondern es eben darum geht, eine bestimmte Menschengruppe über eine andere zu stellen. Zur Spurensuche, also generell vielleicht ein bisschen zu dem Thema, wo ich gearbeitet habe. Ich habe mich stark mit Schulbibliotheken beschäftigt und überhaupt einmal die Frage, wie sind Schulbibliotheken aufgebaut? Gibt es da ein Regelwerk, ein System, wie Schulbibliothek funktioniert, wie eben eine Schulbibliothek systematisiert ist, welche Stichworte verwendet werden? Und dann auch einen ganz wichtigen Punkt finde ich auch, wie ist die Ausbildung von SchulbibliothekarInnen? Weil eben, wie ich auf der Suche war nach Literatur, es ist um Schulbibliotheken in Österreich gegangen, habe ich kaum etwas gefunden. Und generell überhaupt, wie funktioniert Schulbibliothek? Und die Interviews waren da sehr wichtig, weil ich da überhaupt einmal gefragt habe, okay, wie schaut einmal die Ausbildung aus? Wird in der Ausbildung Rassismus und Kolonialismus thematisiert, dass das Einfluss auf Wissenssystematisierung haben kann und eben auch wie Wissen aufbereitet ist. Zudem auch noch, welche Bücher angekauft werden, weil SchulbibliothekarInnen entscheiden, welche Bücher gekauft werden, welche nicht gekauft werden, eben welche Themen sie thematisieren wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, wenn eine SchulbibliothekarIn nicht von Rassismus betroffen ist, das war auch im Interview, sie hat das gesagt, sie würde an gewisse Themen wahrscheinlich nicht denken, weil sie selbst nicht betroffen ist. Und natürlich findet das dann auch nicht so Raum in Schulbibliotheken und wird vielleicht auch nicht thematisiert in Lesungen in der Schulbibliothek. Und wie eben zum Beispiel Bücher ausgestellt werden in einem Bücherkasten. Mhm.
Gabi, noch einmal die Frage an dich zurück in Bezug auf die C3-Bibliothek, die eine sehr wichtige ist. Und hier gibt es ja noch einmal Schlagworte wie epistemische Gewalt, epistemische Unterdrückung. Kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen, wie sich dann so eine Spurensuche, wie die vor sich geht, wenn man sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt?
Das, was die Lisa jetzt auch schon in Bezug auf die Schulbibliotheken angesprochen hat, das betrifft natürlich die C3-Bibliothek genauso auch als mit einem wissenschaftlichen Bestand eine Bibliothek. Also die konkreten Felder, die man sich da anschauen kann, sind einerseits Personalpolitik in einer Bibliothek, die Strukturen, die so dahinter liegen in einer Bibliothek. Natürlich kann man sich anschauen, wie ist der Erwerbsprozess, also was du angesprochen hast, wie erfolgt der? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es auch, neue Türen aufzumachen, andere Wege einzuschlagen, die bisher nicht verwendet worden sind. Aber natürlich ein Kernelement ist das Beschlagworten oder wie das Wissen aufbereitet wird und natürlich der Bestand, die Bestandsauswahl, also wie wird selektiert. Und da gibt es unterschiedliche Themen, die wichtig sind, oder? Weil einerseits ist es natürlich die Kompetenz beim Bibliothekspersonal selbst, was du auch angesprochen hast. Das ist natürlich eine antirassistische Kompetenz, ist notwendig. Andererseits aber auch, wie funktioniert die Selektion, auf welchen Mechanismen beruht sie und welche Informationen stehen zur Verfügung. Also wenn wenig Zeit da ist und man angewiesen ist darauf, dass eine Vorselektion genommen wird und man aus dieser dann nur mehr aussuchen kann, fällt ja weg, dass möglicherweise die einzelne Person auch noch eine besondere Kompetenz hätte, hier dekolonialisierende Strategien zum Beispiel zu entwickeln. Also beispielsweise AutorInnen aus afrikanischen Universitäten oder Forschungsnetzwerken, die möglicherweise gar nicht erst die Möglichkeit haben, in unserem globalen wissenschaftlichen Publikationssystem tatsächlich erfolgreich zu publizieren. Das ist ein Gefälle, das gibt es, das wissen wir auch. Hier gibt es eine sehr starke Benachteiligung. Und welche Möglichkeiten gibt es aber hier trotzdem, dafür zu sorgen, dass das angereichert wird? Wir haben ExpertInnen, mit denen wir uns austauschen könnten, aber die Zeit oft nicht, das Geld oft nicht. Das sind viele Fragen. Also das ist sicher ein Kernelement. Aber was man natürlich auch sich anschauen kann, ist, was macht eine Bibliothek auch noch sonst an Aktivitäten? Beispielsweise viele Bibliotheken sind mittlerweile ein offener Raum für Diskussion, für Debatte. Bringt man das Thema dort hinein? Welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel, Veranstaltungen partizipativ zu gestalten, so zu gestalten, dass sie auch eine Zielgruppe ansprechen, wo unterschiedliche Expertinnen mitmachen können? Aber es gilt natürlich auch, Bildungsmaterialien zu entwickeln, was du angesprochen hast. Also wir haben das versucht für das Segment OberstufenschülerInnen, die beginnen, eine vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Da haben wir so in 4 Modulen einen Workshop gestaltet. Und da haben wir verschiedene Themen besprochen. Also einerseits eben, dass Wissen nicht neutral ist. Da kommt vor eine Szene, wo der Walter Sauer am Geographie-Institut eine Gedenktafel herzeigt, die ist vor kurzem erst in den letzten Jahrzehnten erst wieder ausgestellt worden und sie enthält klar rassistische Begriffe. Jetzt kann man sagen, wie kommt es dazu? Ja? Und es zeigt einfach, klar, es wird einen bestimmten Grund geben, aber es zeigt auch, wie wenig im Bewusstsein ist, was man dadurch eben wieder fortschreibt beziehungsweise noch vielleicht mehr betont. Welche rassistischen Denkmuster. Ja. Aber wir haben in diesem Workshop auch junge Menschen, POCs, die darüber debattieren, was sie sich eigentlich erwarten von einer Bibliothek, von einer Gesellschaft. Was sind ihre Forderungen an die Politik? Und das ist ganz klar, hier geht es nicht darum, dass sie gerne hätten, dass jemand für sie spricht, sondern sie hätten gerne, dass sie gehört werden. Und dass sie nicht erklären müssen, warum das jetzt rassistisch ist, sondern sie hätten eigentlich gerne, dass wir in der C3-Bibliothek einen Reflexionsprozess machen, warum ist Rassismus überhaupt so ein Thema? Ja? Aber nicht nur, es gilt jetzt nicht nur die C3-Bibliothek, sondern generell in unserer Politik eine Benachteiligung von gesellschaftlichen Gruppen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen bis hin zur Jobsuche oder Teilhabe an politischen Prozessen auch betreffen.
Ja, vielleicht nur ein kleiner Exkurs an dieser Stelle mit der Frage an dich gerichtet, Lisa, denn du bist aktiv in der Black Lives Matter Bewegung unter anderem, oder habe ich das falsch verstanden?
Aktiv, ja, ich bin jetzt nicht so, ich glaube, es ist einfach ein Teil von dem, was ich im täglichen Leben tue. Für mich ist eben als schwarze Frau ist das Teil meiner Identität, mich auch gegen Rassismus einzusetzen.
Und auch in der Studierendengruppe, ja, genau. Die sich halt auch, aber bestimmter Fokus oder generell Rassismen in Bezug auf POCs oder Black und People of Color?
Speziell eben, ich würde jetzt einfach Rassismus, generell Rassismus eben POC gegen schwarze Menschen, gerade am Institut, für mich ist vor allem, also einerseits wissenschaftliche Arbeit, kann antirassistisch sein und man kann politisch Stellung beziehen durch antirassistisch wissenschaftliches Arbeiten und einerseits natürlich am Institut selbst eben aufmerksam machen auf Strukturen, die eben vorhanden sind und sich damit auseinandersetzen, sich damit beschäftigen und zum Beispiel eben auch das Curriculum, den Lehrplan an sich hinterfragen. Ist das Thema Rassismus, hat es Platz? Und es wurde jetzt eben gerade seit dem letzten Semester einfach stärker, zumindest ist es meine Einschätzung, viel mehr schwarze Studierende, viel mehr POC-Studierende, die vor allem sich auch bewusst damit auseinandersetzen mit Rassismus und die auch betonen, das Afrika-Wissenschaften-Institut hat auch solche Strukturen und es gilt, diese zu hinterfragen und diese aufzubrechen und Rassismus und Dekolonisierung als fixen Bestandteil zu machen. Mhm. Und das ist aber eben auch ein langwieriger Prozess und auch ein frustrierender Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, sondern immer in kleinen Schritten, indem es jetzt diese Gruppe gibt, die eben auch gleichzeitig eine Anlaufstelle sein soll für Menschen, die Rassismus am Institut erfahren, aber auch für Menschen, die Rassismus beobachten, miterleben und dort deponieren wollen. Wir wollen jetzt auch versuchen, die Studierenden stärker einzubinden, weil diese AG besteht momentan vor allem aus Lehrenden, eben weil auch von der Seite ein starker Bedarf besteht, einfach das zu hinterfragen, auch eben zum Sprachgebrauch und wer lehrt, aber eben auch von Studierendenseite. Und das wollen wir jetzt hoffentlich auch in diesem Semester und im nächsten Semester einfach stärker betonen und fördern. Und fördern, ja. Genau.
Es gibt ja auch einen Rassismus, der sich nicht nur auf die Hautfarbe bezieht, sondern auch auf andere Symbole, Merkmale, von denen man sich sogar trennen könnte, die Religion betreffen. Oder, und da sind wir natürlich jetzt auch bei diesem Graubereich. Das ist in Österreich in allen möglichen Bereichen des Lebens ein brennendes Thema, eines, das alle fordert. Und wo man auch sieht, dass ja die großen Konflikte auch ausgetragen werden und hier es natürlich um eine Festigung der Machtpositionen geht, der Privilegien geht und auf der anderen Seite ein Aufbrechen wollen dieser Strukturen, eine klare Forderung, dass es notwendig ist, in einer Gesellschaft diese Privilegien auch aufzugeben.
Wir kommen zu einem Begriff, der auch oft gehört wird, eben auch auf Englisch oft gehört wird, das Othering, über andere sprechen. Hier geht es um Repräsentationen, also auch ein wichtiges Thema, das wir hier gerade behandeln. Und einige Worte noch dazu. Ihr habt es auch schon teilweise genannt, wie es funktioniert, über andere zu sprechen oder auch unterrepräsentiert zu sein in den ganz unterschiedlichsten Sphären des Wissenstransfers, der Wissensproduktion. Fallen euch vielleicht noch ein, zwei wichtige Beispiele ein, wie man Othering auch noch einmal erkennen kann?
Othering kann man ja verstehen als Weißsein wird zur Norm gemacht und alles, was davon abweicht, ist das andere. Und damit findet ja auch eine Abwertung statt dessen. Und ein Beispiel jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung ist, wenn ich nach meinem guten Deutsch gefragt werde. So, wow, du sprichst so gut Deutsch. Und ich werde automatisch als nicht österreichisch wahrgenommen, obwohl ich mein ganzes Leben hier verbracht habe und ich werde zum anderen gemacht.
Aufgrund von Merkmalen, das ist auch ganz wichtig. Ja. Also es werden Merkmale herangezogen, um klar zu machen, es handelt sich um jemanden anderen.
Das findet eben ja gar nicht in Bewusstsein statt, sondern es greift mich ja auch an und schmerzt auch, wenn man immer wieder als das andere wahrgenommen wird und auch man kann gar nicht von da sein. Und wenn man sich denkt, ich bin hier aufgewachsen und mein ganzes Leben verbringe ich schon hier und trotzdem wird mir, und das oft auch einfach so total aus dem Kontext heraus an mich herangetragen, von einer Person, die ich überhaupt nicht kenne, mit der ich noch nicht einmal ein Wort gewechselt habe und auf einmal spricht sie mich an, boah, du sprichst aber gut Deutsch oder verstehst du mich, wenn ich das sage? Und boah, woher kommst du wirklich? Das sind die Klassiker, würde ich mal sagen.
Ja, und wie kann man das unterbrechen, das Othering? In der Wissensproduktion zu eurem Thema. Ihr habt auch schon die Arbeit, die ihr leistet, ist ja ein Teil davon, um das sichtbar zu machen, diese Fortführung, Fortsetzung und zu unterbrechen, beziehungsweise eine Sensibilisierung und so weiter dafür zu schaffen. Also wie können Orte des Wissens an einer Dekolonisierung von Wissen mitwirken? Welche Schritte sind zudem noch notwendig? Was sind denn eure nächsten Schritte?
Zuerst einmal zu den Schritten, die wir gemacht haben, oder? Die Beispiele, die jetzt gerade gekommen sind, sind, wie gesagt, wenig bewusst. Das heißt, eine Möglichkeit ist natürlich, die Wissensbestände so kritisch aufzuarbeiten, so zur Verfügung zu stellen, dass auch mit diesem Wissen aufbereiten auch eine Information darüber, dass es sich genau um dieses Phänomen handelt, auch bewusst gemacht wird und diese Information zur Verfügung gestellt wird. Und das ist auch einerseits das, was eben ein Dokumentationsarchiv, eine Bibliothek, ein Uni-Institut so gut kann, weil es diese Bestände hat. Jetzt ist aber das natürlich, steht in einem großen Gegensatz dazu, dass wir an Strukturen gebunden sind, wie zum Beispiel eine Beschlagwortung, und diese ist in einem großen System und ist natürlich genormt. Das ist ja auch sozusagen der Wert, damit man es gut wiederfinden kann. Also hier neue Ideen, kreative Ideen entwickeln. Da gibt es auch gute Beispiele. Also wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt diese Auseinandersetzungen im deutschsprachigen Raum. Es gibt diese Auseinandersetzung natürlich aber auch im anglophonen Raum schon um einiges länger und vor allem in Bibliotheken. Man kann auch die Debatte um Museen aufgreifen und hier schön eigentlich die Rolle von Bibliotheken und Archiven und Wissensspeichern genau zur Aufarbeitung davon auch betonen. Also einerseits geht es auch darum zu lernen, wie und wo finden wir, arbeiten wir, haben wir rassistische Denkweisen internalisiert? Wie weit sind sie uns bewusst, wo sind sie uns nicht bewusst? Welche Möglichkeiten gibt es, diese aufzugreifen? Du hast vorher auch den Begriff epistemische Gewalt genannt. Das kommt ja auch aus der postkolonialen Theorie und das weist eben darauf hin, dass es eben genau notwendig ist, hier widerständige Strategien zu entwickeln, um gewohntes Denken, Kategorisieren auch aufbrechen zu können. Dazu braucht man Instrumente und Kompetenzen. Es gibt viele Möglichkeiten, das sichtbar zu machen, oder? Weil es eben auf allen Ebenen passiert. Es betrifft nicht nur die Bücher, es ist nicht nur eine Sache der Vergangenheit. Wir können es auf unsere eigene Arbeitsweise beziehen, wir können es auf die Uni-Architektur, wie ist ein Institut aufgebaut, die Bibliothek und so weiter. Also es gibt wirklich ganz viele Bereiche, wo wir uns das anschauen können.
Noch zu dir und ein weiterer Bereich. Du warst ja in zahlreichen Programmen, Projekten von EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, hier auch tätig, um es auch an dieser Stelle zu nennen, in diesem Rahmen wir auch die Radiosendung machen. Wie weit warst du da schon mit dieser Thematik befasst? Da gibt es ja sicher auch einiges dazu zu sagen.
Naja, das ist natürlich breit. Ja, das ist breit und es gibt in der internationalen Forschungspartnerschaft treten diese Themen, die du jetzt genannt hast, natürlich auf. Und das im Projektteam bewusst anzugehen und sich da zu fragen, welche Möglichkeiten haben wir zumindest als Team gegenzusteuern, dafür zu sorgen, dass das möglich ist. Das fällt natürlich leichter, wenn man eine Gruppe von 20 Leuten ist, als eine ganze Universität. Was aber auffallend ist, ist natürlich genau diese Themen wie Zugang zu Wissen, wie wird Wissen aufbereitet, Zugang zum Publizieren, zur internationalen Forschungslandschaft. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Themen, die ja auch zu den Zielen des EPIR-Programms zählen, dass es hier ja auch nicht nur darum geht, gemeinsam eine Forschungskooperation aufzubauen, sondern sich auch darüber im Klaren zu werden, was ist notwendig, damit diese Kooperation eine ist, die das volle Potenzial zulässt, ja, oder auch ausschöpft. Und das geht nie, wenn das so ungleiche Strukturen sind. Wenn einzelne WissenschaftlerInnen nie die gleichen Möglichkeiten haben, an einem Publikationsprojekt teilzunehmen, weil das ja schon allein an der Art und Weise, wie geschrieben wird, zum Beispiel an der Sprache schon krankt, ja. Da kann man im Team natürlich gut unterstützen und sich das auch überlegen. Aber was schon auch im Peer-Programm, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass jetzt geht es schon über eine so lange Zeit und man kann jetzt auch gut in der Summe sich anschauen, und das wird ja auch gemacht, wo sind denn die Anknüpfungspunkte, wo die Dreh- und Angelpunkte, an denen muss gearbeitet werden, damit eine Forschungspartnerschaft dazu führt, dass Anträge nicht immer jetzt von der BOKU gestellt werden, sondern eben von der Makerere-Universität und dass hier auch die Chancen deswegen nicht geringer sind, nur weil das Finanzierungssystem oder ich weiß nicht, oder das Monitoring davon um ein Vielfaches komplexer oder unsicherer sein soll. Ja, und da finde ich, ist das natürlich schon etwas, was die Erfahrungen, aber auch die Entwicklungen, die da entstanden sind, die sind, schätze ich einmal, sehr reichhaltig, wenn ich nur davon ausgehe, von den Forschungspartnerschaften, wo ich involviert war.
Ja, und auch die abschließende Frage an dich, Lisa. Was sind deine oder eure nächsten Schritte diesbezüglich zum Thema?
Also für mich eben ein ganz wichtiger Punkt, und den haben wir, glaube ich, auch immer wieder gesagt, ist eben erst einmal, Wissen ist nicht neutral und eben sich der eigenen Position bewusst sein. Jetzt beispielsweise als Schulbibliothekarin oder einfach als Bibliothekarin, dass ich auch durch meine Position in der Gesellschaft beeinflusst bin, also dass dafür zum Beispiel in der Ausbildung ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Weil also für mich persönlich ist halt Bildung immer so ein Knackpunkt. Wenn wir Studierenden oder SchülerInnen nicht das Werkzeug dazu geben, Wissen zu hinterfragen, zu kritisieren, zu reflektieren, dann kann sich da auch nichts verändern. Dann werden Strukturen weiter bestehen. Und eben wenn wir dort schon ansetzen, dann kann auch die Arbeit ganz anders ausschauen. Dann können da neue Themen hineingebracht werden, jetzt nicht nur in Bezug auf Dekolonisierung und Rassismus, sondern eben auch andere Themen von marginalisierten Gruppen, die sonst irgendwie keinen Raum finden. Zum Beispiel eben, wenn es um Behinderung geht, wenn es um Flucht geht. Und eben, also das finde ich für mich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist, glaube ich, oft so ein bisschen so die Vorstellung, dass nur das Wissen an der Universität, das ist wissenschaftliches Wissen und alles außerhalb nicht. Also da gibt es ein Einschließen von Wissen und dass wir uns irgendwie von dem auch ein bisschen, weiß nicht, befreien und ein bisschen inklusiver denken in dem Ganzen. Und also ansetzen eigentlich am besten, indem man sich der Position eben bewusst ist, indem ich darüber reflektiere und hinterfrage, okay, das Buch, das ich mir jetzt ausborge oder die Bücher, die was zu dem Thema Kolonialismus in einer Bibliothek zur Verfügung stehen, wer hat denn das überhaupt geschrieben? Eben weiße männliche Autoren oder kommt da von der anderen Seite, von der Seite, die kolonisiert worden sind, wie haben das die empfunden? Wie ist denen dabei gegangen? Und das ist eben auch ein Teil von Bildung, wie es dann eben auch an die SchülerInnen und an die Studierenden hereingebracht wird. Und wenn da schon in der Ausbildung zum Beispiel von LehrerInnen, von SchulbibliothekarInnen da ein Bewusstsein dafür entsteht, dann kann ich das natürlich ganz anders behandeln und mich ganz anders damit auseinandersetzen. Aber muss eben auch irgendwo damit anfangen. Und das ist halt ein bisschen so die Herausforderung. Und dass eine breite Öffentlichkeit eben dazu Zugang hat und nicht nur so im elitären Kreis, sage ich einmal, dass die erstens einmal Zugang haben und aber auch mitwirken können und mitsprechen können, mitschreiben können und mit Wissen produzieren können.
Es gibt noch sehr viel zu sprechen darüber, viel zu diskutieren, sich viel austauschen. Das sind natürlich sehr viele unterschiedliche Punkte, die wir auch hier in dieser kurzen Zeit gestreift haben und das hoffentlich nicht dabei bleibt, sondern eben auch ein Anfang ist. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch an dieser Stelle, dass wir die Zeit so gut gefüllt haben und ich hoffe, wir können weiterhin auf diese interessanten und wichtigen Themen gemeinsam zugreifen, gemeinsam denken und sprechen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke.
Danke. Danke für die Einladung.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und alle unsere Sendungen sind wie immer im Archiv nachzuhören unter ord.at/weltinohr.